Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Montagmorgen mit DRS1 und vor allem jetzt mit dem Treffpunkt am Mikrofon der Tommy Scherer. Und ich wette, dass sich ganz ein Haufen von Ihnen daheim, die uns jetzt zuhören, schon sehr auf Silvesterfeuerwerk freuen oder jetzt gerade dran sind, ja, irgendwelche Schwärmer, Raketen, Heuler oder Kracher zu posten für eben das Silvesterfeuerwerk von übermorgen. Und ich behaupte gleichzeitig, dass die meisten von Ihnen keine Ahnung haben, warum sie Feuerwerk kaufen. Es hat, so viel mal schon dazu von mir, mit Lärm machen zu tun. Lärm, wo man damit Geister vertreibt. Gerade in diesen Tagen jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr sind nach alter Überlieferung unterwegs. Die guten, die bösen Geister. Und eine Methode, die zu vertreiben, ist eben Lärm machen. Der Treffpunkt heute, wo man Geister vertreibt und sie mit einer Sendung über Sagen und Brüche fesseln wollen.
Don't rush around, the world will wait for you, and too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me. So come a little closer, darling, turn the lights down low. And every day with you will hold a treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms.
Ab 9 Uhr ist es am Montagmorgen, ja, die Tage in der Weihnachtszeit und bis nach Neujahr, das ist eine Zeit, wo wir modernen Menschen vor allem, ich würde jetzt mal sagen, mit Essen, mit Besuch, mit Geschenkli machen, mit Zusammensein in der Familie verbringen. Aber die Tage so um die Weihnacht und bis nach Neujahr ist auch die Zeit, wo die Geister umgehen. Ja, ja, es sind gute, es sind böse Geister, die jetzt in diesen Tagen, man sagt diesen Tagen auch Rauhnacht, umziehen. Ich begrüsse jetzt ganz herzlich bei uns den Kurt Lussi. Er hat zusammen mit zwei Autorenkollegen ein Buch über Brüche, wo man in der Schweiz pflegt, geschrieben. Und in diesem Buch kommen eben auch die Rauhnacht-Brüche mit den Geistern und wie man sie vertreibt vor. Geister, die umsausen, der Vorstellung, die auf Germanen zurückgeht. Und, guten Morgen, Kurt Lussi.
Guten Morgen.
Eine Vorstellung, die Sie vor allem als Autor interessiert hat oder wo Sie auch als Privatmensch das Gefühl haben, es gibt noch Dinge, die irgendwie nicht erklärbar sind.
Ja, es ist natürlich so, dass als Autor ist man gleichzeitig auch Privatmensch und als solcher sehr interessiert. Man kann ein Buch machen über Geister oder über Sagen, über die alten Vorstellungen, ohne dass man sich ein bisschen weit mit dieser Welt identifiziert.
Das heisst, ein anderer von Ihnen, ein Teil von Ihnen, ist in dieser mystischen Welt unterwegs, zuhause, beschäftigt sich damit, glaubt vielleicht sogar ein bisschen dran?
Ein Teil von mir ist natürlich mit dieser Welt verwurzelt, schon aus dem Grund, der Name sagt schon, weil ich Innerschweizer bin. Und als Innerschweizer bin ich natürlich mit der Innerschweizer Mythenwelt ganz tief verwurzelt. Das muss man, glaube ich, haben, dass man überhaupt kann, sich mit den Sagen und mit diesen Brüchen von ganz innen raus beschäftigen. Und der Leser merkt das nachher, ob man das so macht, ob man der Beobachter ist, der von ferner Distanz Brüche beschreiben, oder ob man eben ein Teil von dieser Welt ist. Und ich sehe mich selber schon als Teil von dieser Welt. Und das kommt dann auch in den Büchern, die ich mache, zum Ausdruck und auch darauf setze.
Jetzt habe ich die Germanen erwähnt. Es geht bis auf die Germanen zurück. Es ist ein heidnischer Ursprung, die Rauhnacht. Sie wissen viel mehr darüber. Erzählen Sie uns doch.
Ja, die Rauhnächte, so wie man sie heute versteht, das sind die 12 Nächte vom Weihnachtstag an auf den 26. auf den Stephanstag fangen sie an und hören dann auf. Die letzte Nacht ist die Nacht auf drei Könige. Das ist die Bezeichnung heute, die alte Bezeichnung, das ist die 12., weil das eben 12 Nächte sind. Aber der Begriff Rauhnächte oder eben Rauchnächte, von dort ist das abgeleitet, das sind 4 Nächte, die da in Frage kommen. Das ist die erste Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, Thomasnacht, nachher ist es Christnacht, Nacht auf Neujahr, also Silvesternacht. Und die letzte Nacht, wo die bedeutendste ist, ist die Nacht auf den Dreikönigstag. Da sieht man natürlich schon vom Datum her, 20. 21. Dezember passt nicht in die 12. rein. Aber gleich, das sind die 4 zentralen Rauchnächte in der Mittwinterzeit, die wir hatten. Und von denen ist man übergegangen auf die 12.
Also ist es wie ein Sandwich, zuerst 2 Rauchnächte, dann die 12. und dann nochmal 2. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist eine Art Sandwich, in dem man mal 4 Rauchnächte hatte, aber die Tage, die 12 Nächte zwischen Weihnachten und 3 Könige, die sind immer gewesen, die immer Bestimmung gehabt, das sind Geisternächte. Aber der Name ist von diesen 4 Rauchnächten auf die 12. dann übergegangen.
Darum hat man die ganze Zeit nachher so gesagt, Anne-Kathi Zweidler, Redaktorin, Produzentin vom heutigen Treffpunkt, hat sich auch sehr damit beschäftigt,
Anne-Kathi. Ja, und dann habe ich einfach mal gerechnet, oder? Die 12 Nächte, das ist mir nie aufgegangen. Ich habe da oben gerechnet und weil ich gelesen habe, das ist ursprünglich so, dass man ja einen Mondkalender hatte. Die alten Kulturen, alte Völker haben zuerst mit dem Mond gerechnet, wegen dem der Begriff Monat. Und wenn man jetzt 12 Mondmonate nimmt, an 29, und es ist an einer Kommastelle etwas Tag, dann geht es genau auf, dann haben die 12 Mondmonate nämlich 354 Tage, machen die aus. Und das geht natürlich nie auf Sonnenjahr auf, mit 365. Da bleiben einfach eben die 11 Tage, beziehungsweise 12 Nächte, es werden lustigerweise 11 Tage zählt und 12 Nächte, wo es nicht aufgeht. Und weil es nicht aufgeht, dann ist das etwas, was stört, etwas, was eben nicht in der Ordnung ist. Und darum ist das meines Wissens so eine Geisterzeit. Und die Geschichte mit diesen 12 Sonnenmonaten und dem komischen 13. Das kommt ja auch zum Beispiel in der Grimms-Märli vor. Mhm. Der König hat nur 12 goldige Teller. Darum lädt er nur 12 Feen ein. Und dann kommt die 13. Das ist die die führig ist, die böse, die von einer alten Zeitrechnung herkommt, die 13.
Jetzt sollte Kurt Lussi aber schon noch ganz konkret fragen, warum ist denn speziell jetzt in diesen Tagen, eben es geht bis auf die Germanen zurück, heidnischen Ursprung, warum sollen genau in diesen Tagen jetzt Geister unterwegs sein? Das Diesseits und das Jenseits, wo verbunden ist, stärker verbunden ist, Türen, die durchlässiger sind zwischen der realen und der Geisterwelt. Woher kommt das? Warum die Vorstellung?
Wir haben ja, jetzt im Moment haben wir Tag, es ist hell, wir haben Sonne sogar hier in Zürich. Die Nacht ist lang, länger wieder im Sommer. Die Finsternis ist die Zeit der Geister und die Mittwinterzeit, das ist natürlich die Zeit, wo die Nacht am längsten dauert. Und von dem her hat man natürlich auch geglaubt, dass die gefährlichste Zeit war. Es ist die unfruchtbare Zeit gewesen. Und dann ist auch die Vorstellung, dass irgendeinmal die langen Nächte wieder kürzer werden. Also die bösen Geister in dem Sinn, die toten Geister, die toten Dämonen, müssen vertrieben werden, damit sie können Platz, dass sie eben Platz machen für die Vegetationsgeister, also die guten Geister. Und von dort her kommt das, fangen die Brüche an in der Mittwinterzeit und ziehen sich daher bis in die Fasnacht. Und dann auch so Brüche wie der Pfingstsprützling dann, oder das Eierlaufen, also sind bereits schon Führungsbrüche, die den Zweck haben, die Vegetation zu fördern, also die guten Fruchtbarkeitsdämonen eben anzulocken.
Bleiben wir aber bei diesen 12 oder noch mehr Tagen Rauhnacht, die man jetzt sagt, und da gibt es eine Redensart, die man heute noch kennt, die wilde Jagd. Und das ist ja gleichzeitig eine Sage, wo man sich im Berner Oberland erzählt. Das ist eine Sage, die zurück eben auch bis zu den Germanen geht. Und wir haben in dem Ausschnitt, wo wir jetzt parat haben, der Wotan drin, der Obergott, könnte man quasi sagen, von den Germanen, der kommt also vor. Und auch die 12 Rauhnächte werden in dieser Sage von der wilden Nacht erwähnt, von der wilden Jagd erwähnt. Hören wir uns doch das mal an.
Man hat sich der Wotan als grossen, bärtigen Mann mit einem weiten Mantel und einem breiten Schlapphut vorgestellt. In stürmischen Nächten, besonders in den 12 helligen Nächten nach dem kürzesten Tag, ist er auf seinem Ross Leibnir mit dem Speererhand durch die Luft geritten, hinter ihm drei spänstige Männer und Frauen und zuletzt noch ganze Schwärme von Seelen. Angefangen hat es mit einem gewaltigen Luftstoss. Wolken sie im Himmel der Herdjagd und drinnen die wilde Jagd voran der Wodan. Nichts konnte der Zug aufhören. Was ihm in den Weg kam, hat er mitgeschrissen oder das Hodus und das Fetzen verblitzt. Voll Angst hat die Leute die Tore und die Fenster aufgetan, für das Gejäge durchzulassen. Die Leute haben zusammengekommen von den Gestorbenen gefürchtet. Heute sind die alten germanischen Götter vergessen. Das Christentum hat sie verdrängt. Die wilde Jagd ist aber noch nicht vergessen. Straube Stürme tun es gäng um den Ramanen und die Redensart daherkommen wie die wilde Jagd braucht man gäng noch.
Wow. Studert einem gerade ein bisschen, wenn man zulässt. Und vor allem mir ist geblieben, man macht die Tür auf, wenn der Sturm kommt, also die wilde Jagd und eben nicht zu. Kurt Lussi.
Ja, das ist richtig. Und man muss natürlich sehen, dass gerade die Mittwinterzeit eine Zeit ist, wo starke Stürme dann auch auftreten. Das ist vor allem der Westwind, der uns durch Schnee bringen. Und es ist vielleicht kein Zufall, das kann man da schon in dem Sinne erwähnen, dass der Lothar ja ausgerechnet am, so wie ich es weiss, am Stephanstag auftreten ist und da ganz wilde Verheerungen gebracht hat.
Und vorgestern, ich war im Welschland, hat es einfach donnert zur Nacht. Ich habe zuerst gemeint, es hätte gegenüber ein Feuerwerk gehen, aber es hat schlicht irgendeine Wetterfront, irgendwie hat es einfach geblitzt und donnert. Eben in diesen 12 Nächten, typisch.
Ist richtig, hat vielleicht auch mit der Sonnenwende zu tun, dass das auslöst. Ist sicher, von den Meteorologen lässt sich das erklären, aber man muss natürlich sehen, vielleicht vor 100, 200, 300 Jahren und weiter zurück, da hat das Volk keine Erklärung gehabt, wieso dass die Stürme gerade auftreten. Und von dem her hat man in diesen Stürmen natürlich gesehen, das sind Geister, die jagen. Das ist der Geisterzug, der Totenzug, das wilde Heer, wo eben ins Jenseits jagt. Und das Rauschen, wir wohnen in einem Haus, das ist 1903 gebaut worden, das oberste oben, der obersten Etage, ist praktisch keine Isolation. Also wenn dort nur ein leichterer Sturm ist, vom Lothar will ich jetzt nicht reden, dann kautet das einerseits durch Schlafzimmer durch und auf der anderen Seite aber auch durch das so Pfeifen, wie wir es vorhin in der Sage gehört haben. Und zwar viel stärker, wenn das der Sturm wirklich ist. Also man denkt, es ist ein starker Sturm, ist es aber gleich nicht. Früher hat man das interpretiert als Auftreten von den Geistern, vor allem wenn dann noch ein bisschen Graupel die Wand gerührt worden ist, dass der tönt wie irgendwie ein Dämon würde ins Haus jagen, der nachher den Kies anrühre.
Und man hat natürlich auch noch keine wissenschaftliche Erklärung dazu. Das hat man heute. Das Rationale ist heute ganz weit vorne und das Irrationale ist ganz weit in den Hintergrund gerückt. Wir nehmen uns aber 2 Stunden Zeit heute und schauen mal die ursprünglichen Quellen an, woher das Redensarten kommen, woher das Brüche kommen, woher das Sagen kommen. Das hat alles zu tun mit diesen Tagen um Weihnacht bis zum Dreikönigstag. Rauhnacht, sagt man denen. So. Und es würde uns jetzt wundern, was sie daheim für Familientraditionen kennen, pflegen, wo gerade eben mit diesen Rauhnächten, diesen Tagen vor Weihnacht und bis nach Silvester zum Dreikönigstag zu tun haben. Dann, wenn eben Geister unterwegs sind, was erzählt man sich in ihrer Familie? Was macht man in diesen geisterhaften Tagen, wo tatsächlich mit dieser Vorstellung noch etwas zu tun hat? 0848 440 222 0848 440 222. Es würde uns wundern, rufen Sie doch an, wenn Sie Zeit und Lust haben dazu.
was also the sweat. They ran hard to catch that herd, but they caught it, yeah. Cause they got to ride for every road that rage up in the sky. All horses snorting fire as they ran up to the cry.
Das ist der Treffpunkt. Auf der S1, 9:30 ist es. Und wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema vorgenommen. Und zwar geht es um Geistersagen und Brüche, weil wir stecken zumindest in diesen sogenannten Rauhnachttagen. Viele Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Die Rauhnachttage gehen zurück auf die Germanen, haben heidnischen Ursprung. Es ist eine Zeit, wo das alte Jahr noch nicht fertig, das neue noch nicht angefangen hat so richtig, viel Dunkelheit, Stürme gibt's, und nach alter Überlieferung ist es eine Zeit gewesen, wo die Geister aus ihrem Reich vom Jenseits ins Diesseits gekommen sind und in Form von Stürmen, die wilde Jagd zum Beispiel, ist eine Redensart, durch die Lande gebraust sind, und aus dem aus sind Brüche entstanden, weil wer hat schon gern mit Geistern zu tun, vor allem mit Bösen, die muss man vertrieben, mit Lärm hat man das gemacht. Und jetzt gerade, in den nächsten paar Minuten, sind wir mit unserer Hörerschaft, mit unseren Hörerinnen und Hörern im Kontakt. Man hat nämlich gefragt, was für Geistertraditionen, gerade jetzt in dieser Zeit von diesen Rauhnächten, werden da gepflegt in unserem Land. Jetzt begrüsse ich herzlich bei uns in der Sendung die Renate Owald. Guten Morgen, Frau Owald.
Howald.
Ja. Jawohl, Entschuldigung, dass ich das H unterschlagen habe. Frau Howald, was sagen Ihnen die Nacht, die Rauhnacht, wie pflegen Sie die in Ihrer Familie?
Also pflegen in dem Sinn heute nicht mehr. Das ist eigentlich eine Erinnerung, die ich aus der Kindheit habe. Und zwar, ich bin aufgewachsen 50 Kilometer außerhalb von Graz in Österreich. Also das gibt es auch dort, nicht nur in der Schweiz. Und dort hat man in dieser Zeit vor allem in die Fenster rein Licht gestellt, um quasi den Geistern den Weg zu zeigen.
Der Guten oder der Bösen?
Sowohl als auch. Also da ich, so viel ich mich mag erinnern, gar keinen Unterschied gemacht.
Haben denn Sie Angst gehabt als Kind, wenn das früher gsi ist, von dieser Zeit?
Ja, schon, ja.
Wie hat man euch das erklärt?
Ja, dass das einfach sein muss und das sei so. Und man soll jetzt einfach nicht von außen gehen und drinnen bleiben, weil verschiedene auch ihr Unwesen treiben.
Was hätte da können passieren, wenn Sie als Kind so einem Geist begegnet wären?
Also man hat einfach gesagt, dass einem nachher nicht gut geht.
Mhm. Und Sie selber, Sie haben ja das jetzt in Kindheit zurückversorgt, haben das nicht mehr weitergepflegt, haben das nicht mehr weitergegeben, den eigenen Kind oder den Enkel? Warum nicht?
Einfach erzählt einmal so, aber sonst weitergehen eigentlich nicht. Das ist irgendwo ein bisschen im Sand verlaufen.
Mhm. Glauben Sie denn gar nicht dran?
Ein Stück weit schon einmal. Aha. Also es gibt sehr viel zwischen Himmel und Erde, wo wir mit unserem Geist nicht erfassen können. Da bin ich überzeugt.
Frau Howald, ich wünsche Ihnen Zeit mit guten Geistern.
Ja.
Und danke herzlich, dass Sie angerufen haben.
Dankeschön.
Schönen Tag.
Wiederhören.
Jetzt bin ich verbunden mit Rosmarie Weber. Guten Tag, Frau Weber.
Guten Tag.
Wow.
Ich habe Ihnen zwar nicht von diesen Nächten, aber von der wilden Jagd, denn mein Mann hat die gehört.
Die wilde Nacht,
die,
das ist...
Nein, die wilde Jagd.
Die wilde Jagd, gell,
die wilde Jagd. Und zwar ist das gsi am Pfingstsamstag 1948. Er hat es so manchmal erzählt, das ist fast, wie wenn ich es selber erlebt habe. Da haben sie etwa ihrer 12 gezeltet im Schwarzwassergraben. Das ist zwischen Bern und Schwarzenburg. Und nachher ist am Nachmittag ein Unwetter gekommen. Und das geht dort sehr rasch, dass dort das Schwarzwasser hoch ansteigt und sehr gefährlich ist. Und dann sind sie dort in die Hostet vom Bauer ausgewichen und haben dort auch den Abend verbracht und sind mit diesen Bauernleuten zusammen gesessen. Und nach Mitternacht plötzlich sind das gekommen, wie ein Windstoss. Nachher hat man gehört Hundegebell, Pferdegetrappel, wie wenn schwere Wege würden über den Boden fahren. Und nachher hat er nur gesehen, wie die Bauernfrau ihren Mann an der Hand genommen hat. Und nachher hat er gesagt, was ist das? Dann haben sie gesagt, das ist die wilde Jagd. Und sie waren etwa 12 gewesen. Von diesen 12 haben sie 8 gehört und 4 haben sie nicht gehört.
Und es ist aber überhaupt am Himmel nichts zu sehen gewesen?
Nichts zu sehen, nur gehört haben sie es.
Die haben doch einfach zu viel Bier getrunken.
Nein. Nachher ist er nach der Viertigen, hat er den BLS angerufen und hat gesagt, ob es eventuell noch nicht zugefahren sei nach Mitternacht. Das war nicht üblich gewesen. Zur damaligen Zeit hat das lang vor Mitternacht gehört. Und nachher hat er gesagt, nein, es ist keiner gefahren. Warum? Sagt er, wir haben etwas Komisches gehört. Sagt er, ich weiß schon was, er hat die wilde Jagd gehört.
Das ist unglaublich,
ja,
oder?
Ja, ist wirklich unglaublich.
Kommen wir gerade Bückel über auf den Hühnerhut. Wow. Oder, wir lachen jetzt. Glauben Sie an solche Sachen?
Ja. Ja, ich fast würde sagen, jein. Also, ich, ja, wie die vorherige Hörerin, ich würde sagen, es gibt sicher Dinge zwischen Himmel und Erden, die wir eben nicht erfassen. Und eben, die Leute haben offenbar bessere Antennen. Also, ich hätte nie selber so ein Erlebnis gehabt.
Unglaublich. Danke herzlich, dass Sie es erzählt haben, Frau Wäfer. Eine schöne Zeit.
Merci gleichfalls. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Bei uns ist Kurt Lussi, einer von drei Autoren, der über Lärm und sättige Brüche, Lärmen und Putzen heisst sein Buch, über sättige Brüche ein Buch geschrieben hat. Herr Lussi, Sie haben jetzt gerade während dem Zuhören gesagt, ich wollte da schnell meinen Kommentar dazugeben, zu der wilden Jagd.
Ja, das eine ist die wilde Jagd und das andere das, was Frau Kowalt gesagt hat. Das ist die Geschichte mit den Lichtern, wo man in der Nähe von Graz in die Fenster hineingestellt hat. Das hat mit dem Perchtenlaufen zu tun und da ist eine Quelle, kommt man in Sinn. Bayern 1860 ist das publiziert worden. Frau Percht hält in den 12 Nächten ihren Umzug in einem langen leinenen Gewand. Das ist ein Originalzitat von 1860 und die hatten alle in die Fenster reingeschaut und wehe diesen Kindern, die nicht gut da haben, wehe auch dieser Spinnerin, die ihr Soll oder ihr Pensum nicht erfüllt hat, dann hat sie dann alles zu Unteropsi gemacht, sodass wir dann andere Tage müssen aufräumen. Das ist schon recht interessant. Das ist ein Relikt aus Österreich. Was man da noch sagen kann, das ist ganz klar im gesamten Kulturraum, europäischer Kulturraum, vor allem deutschsprachigen, ehemals germanischen Kulturraum, sind natürlich die Brüche verbreitet, die Vorstellungen von der Rauhnacht.
Kurz zum Licht noch, soll es anziehen, oder sie hat vorher Frau gesagt, den Weg weisen. Ja, woher denn? Am Haus vorbei oder zum Haus her?
Also der Wegweiser, das ist ein ganz guter Hinweis, den wir hier bekommen haben, weil ähnliche Vorstellungen, das kann man noch kurz streifen natürlich, haben Chinesen mit den roten Laternen, da tun sie auch den Seelen, die nachher dem Hungry Ghost Festival zurückkommen aus dem Jenseits, tun sie wieder den Weg zurück ins Jenseits weisen. Und von dem her sind die leichter Wegweiser für die Seelen, die nachher wieder zurückgehen ins Jenseits, ist ein Hinweis wieder auf die Vorstellungen von der wilden Jagd, die wir nachher beim zweiten Telefonanruf gehört haben, die wunderschöne Schilderung, wie die wilde Jagd eben auftritt denn.
Wir haben noch kurz jemanden bei uns in der Sendung, der eine andere Tradition pflegt. Das ist Doris Landolt. Guten Morgen, Frau Landolt. Hallo, Frau Landolt. Jetzt hören Sie im Moment nicht. Warum, weiss ich nicht. Ich probiere es nochmal. So, machen wir es so nochmal. Frau Landolt, hören Sie mich? Nein, wir probieren es nachher nochmal. Ich weiss gerade nicht, an was das liegt. Und wir in ein paar Minuten da im Treffpunkt, wo wir über Sagen, Geister und Brüche reden, haben es von den guten Geistern. Hier gibt es nämlich auch, die in diesen Zeiten unterwegs sind. Wir haben es vom Räuchern und wir haben es auch noch von Lärmbrüchen, wie man sie verschiedenen Schweizer Kantonen eben pflegt. Der 28. Dezember haben wir vom Jahr 2009 und sie hören den Treffpunkt. Und bevor wir jetzt weiter über Brüche, Geister und Sagen reden, noch ganz kurz etwas Profanes, was aber in die heutige Zeit bestens passt. Verkehrsinfo, DRS von 9.41 Uhr. In der Westschweiz besteht auf der A12 Richtung Freiburg auf Höhe der Ausfahrt Matron keine Gefahr mehr durch eine Person auf der Fahrbahn. Die seit dem 9. dabei sind, haben es mitbekommen, den Treffpunkt, wo wir über die Zeit, wo wir jetzt mit drin sind, reden. Das sind die Festtage mit der Weihnacht, Silvestertage, wo die meisten von uns mit Einladungen gut essen, Faulenzen, Schneesport verbringen. Tage, wo aber nach alter Überlieferung, nach heidnischem Ursprung, Zeit von der Rauhnacht sind. Das ist eine Zeit, wo das Diesseits mit dem Jenseits verbunden ist. Eine Zeit, wo Geister unterwegs sind, gute, böse. Und die Bösen, die will man natürlich nicht haben und darum muss man die vertreiben und da gibt es verschiedene Formen und Brüche, wie man das macht. Zum Beispiel haben wir Doris Landort, wo vorher, jetzt ist sie da, gell, sie Frau Landort?
Ja,
wunderbar. Wie von Geisterhand verschwunden ist, jetzt ist sie wieder da, tatsächlich. Wir haben da Phänomene in unserer Sendung, die wir nicht erklären können. Frau Landort, Sie sind aber da und Sie haben einen Brauch, der mit Rauch zu tun hat.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Scherer.
Guten Morgen.
Also, ich möchte dann schon noch hoffen, dass noch ein Mann anruft und nicht nur das weibliche Geschlecht sich mit so Themen wie Geistwesen befasst.
Sind wir Männer niemand da
ja,
in der Sendung?
Also, Sie sind ja in der Moderation.
Ja, was heisst? Ja, ich bin am Drücker.
Okay, gut. Also, bei mir ist es so, ich befasse mich mit Räuchern, also besonders jetzt Ende Jahr, wo ich das ganze Haus ausräuchere mit Salbe, mit Weihrauch. Also da ist dann ein wirklicher Qualm da rein und auch ums Haus tun ich laufen und an der Türe tun ich, an der Haustüre tun ich ein sogenanntes Malocchio an, also schlechtes Auge. Das kennt man auch aus der polynesischen Kultur, wo die grimmige Maske an die Türe aufgehängt wird und eben das sogenannte Malocchio, wo die bösen Geister draussen behalten soll, wo sie soll verschrecken.
Jetzt schnell eine Frage zwischendurch, Frau Landolt.
Jawohl.
Was soll der Rauch bewirken?
Also, ich kämpfe dauernd mit Koböldli, wo mir das Zeug verlegen. Ich bin dauernd am Zeug suchen. Heute Morgen auch schon wieder Briefmarken, die ich schon in der Hand hatte vor mir. Und jetzt sind sie wieder nie dumm. Also, die Koböldli, denen muss ich wirklich den Garaus machen. Das sind die, die den Spass haben und uns ein bisschen necken. Sie finden es lustig, wir Menschen gar nichts.
Aber Frau Landolt, das sind doch einfach Sie gewesen, die es verlegt haben.
Ja,
Punkt, fertig.
Es ist morgen früh, ich habe erst zwei Kaffee getrunken. Es kann es doch einfach nicht sein. Und die Köge kleben mir, ich muss Zürichdeutsch sagen, am Füdli. Dauernd muss ich etwas suchen, es ist nicht zum Glauben. Und es geht anderen auch noch so, die in diesem Haus leben.
Aber Frau Landolt, das ist doch einfach eine faule Ausrede für die eigene Schusslichkeit.
Nichts. Nichtsdestotrotz, also ich räuchere, was Zeug hält und die Fenster bleiben dann zu, man sieht dann gar nicht mehr und nach einer Weile tun ich lüften. Ich mache das auch im Büro, dort haben wir zwar den Feueralarm, aber dort kann man es mit Gong und Trommeln machen. Ich schlage Ihnen mal so einen Gong an.
Sehr gern, sehr gern.
Hört Sie es? Ein bisschen
besser? Ja, 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 ja. Und schon sind sie weg. Die Kobolde da sind weg.
Aber ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich rede natürlich auch noch dazu. Die haben ja auch Ohren, oder? Und sage denen, was ich will und was ich nicht will. Ich lade aber auch unsere Geistwesen, unsere Helfer lade ich auch immer ein, dass sie uns begleiten und unterstützen. Das sind so meine Rituale. Und ich habe gehört, dass man das also auch in Tierstall, das habe ich also noch nicht so lange her gemacht, einen Kühlestall ausgeräuchert, dass Tier gesund bleiben. Und das macht man noch an vielen Orten. Das ist nicht eine Erfindung.
Und die Rauchvergiftung, die man einfängt, das ist dann einfach...
Nicht, gar nicht.
Ich muss jetzt schon husten, wenn ich mit Ihnen rede.
außer man fragt da mächtig um. Aber sonst ist es nicht schlimm, nein. Also
Frau Landolt, räuchern Sie weiter, schlönen Sie weiter den Gang und lesen Sie Ihren Kobold die Leviten, so wie Sie es bis jetzt gemacht haben. Einen schönen Tag.
Danke vielmals, Herr Ade,
Frau Landolt. Die ist ja vielleicht drauf, Frau Landolt. Da muss man irgendwie schon ein bisschen auf den Stock zählen, lachen, Kurt Lussi und Anne-Kette Zweidler, oder? Wenn man da zulässt. Koböldli, die Briefmarken verlegt und sie mit der ganz grossen Überzeugung da am Umrauchen.
Ja, also, ich finde es wirklich ganz eine lustige Idee, die von der Kobold. Ich muss mir das merken, dass wenn ich dann mal dann mein Hirn noch mehr Löcher hat, dass ich dann auch sage, ha, Kobold.
Es sind die. Es sind die. Ja. Aber das Räucher hat ja schon, ein Sausräucher hat Rauhnacht, Rauchnacht, sagt man ja auch, hat ja schon einen handfesten Ursprung, oder Kurt Lussi?
Ja, so auf der Stockzähne lachen, das muss ich eigentlich nicht unbedingt, weil was wir jetzt hier von der Frau Landolt gehört haben, das ist etwas, wo früher allgemein geglaubt worden ist, dass irgendwelche Wesen im Haus innen sind und dass man sich von denen muss schützen und das vor allem eben in den 12 Nächten, in den 12. Und für das hat man eben Hausräucherungen gemacht und von diesen Hausräucherungen, so wie sie jetzt Frau Landolt macht, ist im Raum von der katholischen Innerschweiz vor allem ein Brauch geblieben und das ist der in der Nacht auf den Dreikönigstag, wo die wichtigste Rauchnacht ist, oder der wichtigste Tag von diesen 12. Tagen, auch der geisterhafteste Tag. Und dort kommen die Sternsinger vorbei. Und die tun dann nachher mit dem Einfass. Das ist noch so ein letzter Rest eigentlich, ja, von einem offiziellen Brauchtum, einerseits ausräuchern. Und andererseits wird dann nachher über den Türschwell, über den oberen CMB geschrieben. Das heisst nicht unbedingt in erster Linie Kaspar Melchior Balthasar, sondern Christus Mansionum Benedica. Das heisst, Christus schütze dieses Haus. Geht also um den Schutz. Und wie gesagt, was Frau Landolt macht, das ist durchaus im Rahmen von diesen alten Brüchen jetzt zu interpretieren.
Mhm. Jetzt haben wir immer so ein bisschen von den bösen Geistern geredet oder von den bösen Kobolden, die Briefmarken bei der Frau Landolt verlegen. Die guten Geister gibt es ja auch, Kurt Lussi.
Die guten Geister, die werden natürlich auch angelockt. Die guten Geister gibt es. Vielleicht ein Brauch, der hier interessant ist, ist ein Bärzeli laufen in Hallwil, im Kanton Aargau, wo zwei Gestalten auftreten. Das sind die Türen und die Grünen. Und der Name sagt es natürlich schon, die Türen, die repräsentieren eben das Negative, den Tod. Hobuspäne können nie mehr fruchtbar werden.
Die Türen.
Die Türen, die Türen, ja. Tür von Tür. Und die Grünen, das sind dann noch der Gestalten, die zum Beispiel mit der Reiskrisung bedeckt sind und haben auch Masken an, die das Gute repräsentieren. Und so ist dann ein Maskenlaufen eigentlich zwischen Gut und zwischen Bös. Und das kann man weiterverfolgen und Vergleich machen. Frühjahresbrüche beispielsweise in Effingen, das Laufen auch wieder von Türen und grünen Masken. Und dort gewinnen immer die Grünen. Logischerweise im Frühling mit dem Vegetationsgeister über den Tod, über die tote Natur gewinnen und siegen. Sonst gäbe es nicht ein fruchtbares Jahr.
Man sammelt weiter im Verlauf von dem Treffpunkt bis am 11. Sagen, Brüche, regionale Unterschiede, die es gibt in unserem Land, zu diesen 12 Rauhnächten. Die Rauhnächte oder Rauchnächte, wie man auch sagt, die sind jetzt voll im Gang. So ab Weihnachten bis zum Dreikönigstag dauern die Tage. So, es gibt einen Filmemacher, der Sagen sammelt oder gesammelt hat und mit der Kamera eingefangen hat. Jetzt gerade ist er am Zusammenschneiden von all diesen Interviews, die er gemacht hat. Interviews mit Menschen, die ihm von Geistern und Erlebnissen und Phänomenen erzählt haben, die mit diesen Rauchnächten eben auch zu tun haben. Begegnung mit dem Filmemacher, da im Treffpunkt als nächstes.
Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue, puisque derrière tes paupières baissées, tu as suivi les routes où j'ai marché, puisque tu vois la couleur de mes nuages et les photos qui rient dans mes bagages, je garderai tous ces morceaux de nous que tu as laissés casser un peu partout. Un jour ou l'autre, on se retrouvera j'avais laissé fondre mes ailes. Même si tu vis dans d'autres vies que moi, si chaque nuit on s'éloigne pas à pas, même si j'ai peur des ombres qui s'avancent dans cette chambre qui part vers le silence.
Das ist der Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1 am Montag Vormittag. Es ist 8 Minuten vor der 10. Wenn ein Filmemacher auf die Suche nach Menschen geht, die ihm Geistergeschichten erzählen können, Geistergeschichten, die diese Menschen erlebt haben, dann stelle ich mir die Suche extrem schwierig, aber eigentlich auch genauso spannend vor. Ob es tatsächlich so ist, erzählt das jetzt der Filmemacher, der suchen ist. Ich begrüsse den Edwin Behler, der jetzt gerade am Schneiden ist. Der Film heisst Arme Seelen. Guten Morgen, Edwin Behler.
Der Film heisst Aller Seelen.
Aller Seelen. Und wo haben Sie angefangen mit Suchen, Herr Behler?
Ich habe im bekannten Kreis umgefragt. Ich lebe ja in der Innerschweiz, bin ein bisschen aufgewachsen in dem, sagen wir mal, katholisch-alpenländischen Kulturraum. Ich habe mich umgelost, Bücher gelesen, von Leuten, habe sie angeschrieben, telefoniert und bin mit ihnen zusammengetroffen und habe dann zum Beispiel im Kanton Uri Elpler getroffen, wo in dem Buch, wo ich da gesehen habe, auch ihre Geschichten erzählt. Oder ich habe einen Journalisten gefragt, wie ins Hinterland kam, oder auch Kurt Lussi gefragt. Und so ist ein Mosaikstein zum anderen gekommen.
Wie lange ist die Suche gegangen?
Ja, ich würde sagen, ungefähr 1,5 Jahre, wobei sich zum Teil auch während der Dreharbeit wieder neue Personen ergeben haben. Also ich habe meinen Faden aufgegriffen.
Mhm. Weil sie vom einen Menschen zum anderen gekommen sind dann.
Ja.
Weil jeder hat wieder einen anderen kennt.
Genau.
Jetzt, oder wir sind in der Innerschweiz. Wir sind in der Berggegend, in den Bergkantonen. Da weiss man ja, das sind sehr eigenwillige, manchmal kauzige Menschen, ein bisschen verschlossen vielleicht, gegenüber allem, wo so ein bisschen in Richtung Öffentlichkeit geht. Wie haben jetzt die auf die Kamera, auf das Filmprojekt reagiert, wo sie gehört haben, jetzt müsste ich da meine Geschichte zum Besten geben vor der Kamera und komme nachher im Kino und alle sehen mich?
Mhm. Also ich habe ja auch Location Scouts gehabt, also Leute, die ich kannte, die mich dort hingeführt haben. Und dann hat sich mit der Zeit das Vertrauensverhältnis auch eingestellt. Und ich arbeite ja nicht jetzt tagesaktuell bezogen, sondern ich baue eine Beziehung auf. Und ich wollte ja nicht sagen, die Geschichte, das ist jetzt einfach nichts, sondern das sind persönliche Erlebnisse, die mich faszinieren. Und da stellt sich auch eine Vertrauensbasis dann ein.
Das bedingt, dass man Vorgespräche führt und dass man dann nach einer gewissen Zeit erst die Kamera führen nimmt und dann nachher das aufnimmt.
Ja.
Wir haben einen kurzen Ausschnitt parat, Herr Behler, von einem Fuhrwerker, ein Knecht, eine Art, wo es um die Redensart von der wilden Jagd geht. Das haben wir schon gehört, die wilde Jagd. Mit dem meint man heute, wenn man das sagt, stürmisches Wetter. Und gibt's ja häufig in diesen Tagen um Weihnachten und Neujahr. Aber die wilde Jagd kommt ursprünglich eben von den Germanen her, wo man das stürmische Wetter mit dem Geister her, den Toten, wo hoch zu Ross angeführt vom Wotan, das ist der oberste Gott, durchs Land galoppiert, verbunden hat. Und darum hat man dann in diesen Zeiten, wo man an Geister geglaubt hat, Tür und Tor vom Stall nicht zugemacht, wenn es gestürmt hat, sondern man hat es offen gelassen, damit das reitende Totenheer ungehindert hat können durchgaloppieren. So, jetzt komme ich zum Ausschnitt von dem Luzerner Fuhrwerker und Knecht, der erzählt, wie er die Stalltür eben zugemacht hat, wegen stürmischen Wetter, und dann plötzlich aber gemerkt hat, dass die Kühe trotz extrem unruhig werden und angefangen haben blöd zu tun. Und darum ist er dann zum Kollegen gefragt, was denn da echt los ist.
Ich sage, du, was ist da unten los? Die Kühe der Wette, im Trost sowieso. Sie hat erst die Türe zu, da sage ich, ja. Sie hat das Tasche nicht gegangen, sie ist hochgehofft, es ist morgen nach hoch kaputt. Sage ich, du, wo nicht mehr gehen sauber. Dann hat man noch Luft zum Nest rausgenommen. Und aber. Und dann hat er gesagt, nein, das darf ich auf keinen Fall machen. Die Türen die müssen offen sein. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, wofür er wüsste, das was da nicht so gut sein. Da kommt immer ein Sohn hinterher mit 12 Jungen, geht er das Tor durch, einen raus und dann geht sie runter und dann geht sie gleich her ins Wild zu. Er hat immer gesagt, 12 Jungen sind. Die sagen, vom verdürsten Wach hinterher, das sind der Dürst.
Man versteht ihn ein bisschen schwer, darum habe ich so viel vorausgeschickt. Er hat auch von 12 Sauen geredet, oder? Was hat denn, wie ist denn er auf die 12 Sauen?
Gut, das hat ihm ein Kollege erzählt, dass das muss der Dürst sein. Das sind nicht normale Säue, sondern das sind verhexte Wesen. Und die machen einfach ihren Weg. Die müssen möglichst geradeaus. Und der Weg führt sie durch den Stall.
Und darum muss die offen sein, genau. Die Tür. Und die Kühe und Tross, die merken das, wenn es zu ist, und darum werden sie eben unruhig.
Die fühlen auf den Bäcken.
Haben jetzt Sie den Eindruck gehabt, wo Ihnen die Menschen solche Sagen oder solche Geistergeschichten erzählt haben, dass die tatsächlich daran glauben?
Ja, die haben das erlebt. Die sagen nicht, das ist nur irgendeine Einbildung, sondern das habe ich erlebt, mit meinen Sinnen gehört und zum Teil auch gesehen. Und das Interessante ist, ich habe später noch eine Frau kennengelernt, eine Witfrau. Und ihr Mann hat auch auf dem Hof gearbeitet und dann habe ich ihr genau dasselbe erzählt.
Also Geschichten, die sich sogar wiederholen und damit nicht als einmalige Sache abgetan werden, sondern es hat sich wiederholt.
Und sie auch erlebt.
«Aller Seelen» heisst der Film. Edwin Behler, wann kommt er in Kino?
Ich denke im Spätherbst 2010.
Und es geht um Sagen und Brüche und Geistergeschichten, die sich vor allem in der Innerschweiz abspielen und abgespielt haben. Danke vielmals für den Besuch. Es gibt Sagen, wo der Gletscher eine wichtige Rolle spielt. In den Bergkantonen glaubt man zum Teil, dass im Gletscher die Toten daheim sind. Beispiel von Sagen und der Besuch von einem Schriftsteller, der mit dem Stoff der Toten im Gletscher einen Ökoroman Krimi geschrieben hat. Es wirft die Frage auf, was dann mit den Sagen von den Toten im Gletscher passiert, wenn die mal abgeschmolzen sind. Das und noch mehr in der zweiten Stunde. Der S1 am Mikrofon, der Tommy Scherrer, der Treffpunkt auf dem Eis, heute mit Sagen, heute mit Brüchen, heute mit Geister. Und wie das alles entstanden ist, wir sind nämlich zumindest in der sogenannten Rauhnacht. Das sind die Tage zwischen Weihnacht und Dreikönigstag, wo nach alter Überlieferung die Welt der Geister und Seelen mit der realen Welt der lebenden Menschen verbunden ist. Oder vielleicht anders gesagt, das Diesseits und das Jenseits sind durchlässiger wieder sonst. Und darum gibt es einen Haufen Brüche und einen Haufen Sagen. Wie zum Beispiel die vom Gletscher und dem Jäger.
Vom Grat, vom Pitzkanal bis zum Pitzderi und weiter zum Pitzner hat es einen mächtigen Gletscher. Von dort, tut man sagen, ist ein Jäger von Vrin, einer Herde von Gemsen, gefolgt. Von dem Jäger hat man gesagt, dass er nichts fürchte, weder Gott noch Teufel.
Und was ihm dann tatsächlich passiert ist, dem Jäger auf dem Gletscher, das erfahren Sie gerade als Nächstes.
Dis-moi, je t'ai jamais vu dans cet état. Pourquoi tu pleures, parle pas comme ça. On t'a fait du mal à ce que je vois. Dis-moi, dis-moi, que s'est-il passé entre vous? Vous étiez jeune, vous étiez fou. De vous, nous étions tous jaloux. Jaloux, dis-moi. Si les nuages de la vie sont venus repeindre de gris des matins étoilés de pluie. De pluie. Dis-moi, si tu es seul, si tu t'ennuies,
Tu verrais des choses insensées que je n'ai jamais rencontrées, jamais. Dis-moi, si ton amour vole en éclats, ne regarde pas. Dans mon cœur, y a de la place pour toi. Dis-moi, 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 dis-moi.
Danny Briand. Dis-moi, sag mir's. Wir sagen es ihnen im Treffpunkt. Und zwar sagen wir ihnen, warum wir in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade stecken, warum wir in dieser Zeit Rauhnächte sagen. Und wir sagen ihnen, warum in dieser Zeit Geister unterwegs sind. Das ist nämlich eine alte Überlieferung. Eine alte Überlieferung, die zurückgeht bis auf die Germanen. Die Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, Rauhnächte, eine Zeit, wo Geister unterwegs sind, Seelen unterwegs sind, mit den lebenden Menschen in Berührung kommen. Und das ist natürlich gruselig. Das macht Angst und darum muss man sich schützen gegen die bösen Geister, gegen die toten Seelen. Und immer, wenn es um Mystisches geht, entstehen Legenden, Sagen, Brüche. Da ist jetzt ein Sage parat, wo wir Ihnen schnell zeigen wollen, von der Sur Selva, wo es um die Vorstellung geht, dass die Toten im Gletscher wohnen.
Unterhalb vom Grat vom Piz Canal bis zum Piz Teri und weiter zum Piz Neer hat es einen mächtigen Gletscher. Von dort, tut man sagen, ist ein Jäger von Vrin, eine Herde von Gemsen, gefolgt. Von dem Jäger hat man gesagt, dass er nichts fürchte, weder Gott noch Teufel. Auf den Spuren von diesen Gemsen musste er über den Gletscher. Und plötzlich ist so eine Schneedecke hat sich gelöst und er ist dann in eine Gletscherspalte reingefallen. Und hat Glück gehabt, dass er nicht verletzt war und hat auch Glück gehabt, dass er noch eine kleine Kerze dabei gehabt hat. Hat die angezündet und ein bisschen umgeschaut und dann hat unter ihm so eine Steinplatte den Boden und gesehen, dass es irgendwie ein Killen ist. Weil er hat auch das Türmli gesehen mit der Glocke im Türmli inne. In dieser Killen hat er Leute drin gesehen, die am Bett waren. Ist dann reingelaufen und hat einer dann wollen anlangen und fragen, ja, was machen Sie da und wie ist das überhaupt möglich? Und in dem Moment, wo er ihn angelangt hat, ist er zu Staub geworden. Und jetzt hat auch der Jäger nur Angst gekriegt, wirklich bleich geworden und das erste Mal im Leben hat er wirklich mal Angst gehabt. Irgendwie hat er können aus dieser Gletscherspalte rauskommen, ist dann spät, das ist glaube ich schon Mitternacht oder später ist er im Dorf wieder angekommen. Im Restaurant und Kollegen und allen erzählt, was passiert ist. Und die haben gesagt, nein, das kann sicher nicht sein. Und am nächsten Morgen sind sie dann auf, um das zu suchen. Aber sie haben das nie gefunden. Und das Geheimnis bleibt beim Gletscher.
Eingefroren im Jahr 1000 alte Eis. Bei uns im Treffpunkt heute der Buchautor Kurt Lussi, der als Co-Autor ein Buch über Brüche und Sagen geschrieben hat. Kurt Lussi, woher kommt denn eigentlich die Vorstellung, dass die Toten im Gletscher könnten wohnen?
Also jetzt bei dieser Geschichte, die wir jetzt gehört haben, müssen wir zwei Aspekte trennen. Das eine ist einmal ein Sagenmotiv, das sehr häufig ist, auch im Luzerner Hinterland. Das ist nämlich die sogenannte Geistermesse. Da gibt es immer wieder, dass sich zum Beispiel auch Hirtenbuben verirrt haben, also laute Sagen verirrt haben. Und dann sind sie da an eine Kirche reingekommen, sind reingegangen oder sogar eine Kirche, die steht. Also Rickenbach zum Beispiel ist so eine Sage überliefert. Da geht der Hirtenbube rein und sieht dann nachher dort einen Priester, der Messe lesen Gläubige, aber sie sind immer altertümlich gekleidet. Es geht nicht aus der Sage daraus hervor, ob das auch so gewesen ist, aber in der Regel, bei allen Sagen ist das so. Und das hat auch ein bisschen die Vorstellung, eine zweite noch, die man da müsste anschauen müsste. Und die zweite ist eben die, wo sich dann wieder nach germanischer Vorstellung Zählen aufhalten. Die tun sich im Jenseits aufhalten. Das Jenseits ist von jenseits von irgendetwas. Es ist nicht bei den Lebenden. Jenseits des Flusses, jenseits des grossen Waldes oder eben jenseits der Alpen. Und das ist nachher das Gletschergebiet. Und was im Wallis oder im Bündnerland das Gletschergebiet ist, ist bei uns jenseits der Alpen, zum Beispiel im Pilatus. Und von dort her erklärt sich, bis ins 16. Jahrhundert ist verboten gewesen, bei grösster Strafe, dass man Pilatus hochgeht, um die Geister dort oben nicht zu stören, damit die Unwetter nachher dann würde schicken. Das ist beleidigt über die Quelle beim CISAT.
Dann hat die Zweidler, unsere Produzentin und Redaktorin vom heutigen Treffpunkt, hat sich auch intensiv mit dem Stoff von der Brüche und Sagen und der Geister auseinandergesetzt und auch mit dem Gletscher anerkannt.
Weil schon mein Vater hat mir erzählt, als kleines Kind, dass man Soldaten gefunden haben im Aletschgletscher. Und da hat er natürlich einen Spass gemacht. Er hat gesagt, da hätte man sie nur an die Wärme tun und dann sind sie wieder auftaucht und lebendig geworden. Als Kind habe ich das noch geglaubt. Aber ich habe dann nachher ein bisschen weiter geforscht und habe wieder einfach nackte Zahlen entdeckt, nämlich, dass es wirklich immer wieder Tote gibt, die in den Gletscher verschwinden, also Menschen, die in den Gletscher verschwinden und dann irgendwann wieder rauskommen. Also, und heute zählt man zum Beispiel rund 20 Vermisste allein in der Jungfrau-Region, die irgendwo in einen Gletscherspalt gefallen sind und die man nicht mehr, bis jetzt nicht gefunden hat. Oder es gibt zum Beispiel Hunderte von Vermissten in den Walliser Gletscher und so im ganzen Alpenraum. Es gibt aber auch archäologische Funde. Zum Beispiel im Lötschental hat man 3 Pfeilbögen gefunden, aus Eibenholz geschnitzt, von etwa 2000 vor Christus. Oder 1985 haben Bergwanderer den Söldner vom Theodulpass gefunden, nämlich ein ganzes Skelett, es war etwa ein 45 Jahre alter grosser Mann, der um 1590 ums Leben gekommen ist. Und er hatte 200 Münzen im Sack gehabt, eine Degenpistole, ein Söldner eben, aber sein Schicksal ist unbekannt. Also, das gibt's immer wieder, dass einfach die Hirten wahrscheinlich, die die Alpen bewohnt haben, haben gesehen, dass der Gletscher Leichen freigeht. Entweder mumifiziert wieder Ötzi, oder wo getrocknet gsi im Gletscher innen, oder dann auch sogenannte Wachsleichen. Wenn sie in einem Gletscherwasser gelegen sind, dann sind sie flüssig quasi. Man hat natürlich dann gleich gesehen, was das da irgendwie als menschliche Überreste können.
Ich hätte da dazu eine Sage vom Fextal, wo glaub, perfekt dazu passt, was du jetzt gesagt hast, wo es um nackte Zahlen gegangen ist. Wir haben die Sage von einem Jäger und von seinem Gletscher.
So um 1890 rum hat in Fex Grasta eine wunderschöne Frau gelebt. Das war natürlich das Ziel von allen Männern in Fex und um Fex rum, um mit dieser Frau zusammenzukommen. Und sie hat sich dann einen Jäger ausgesucht. Und die zwei haben sich dann verlobt. Und dann ist der Jäger ist dann Richtung Fexgletscher, das hinterste im Tal, auf die Jagd gegangen und ist nie mehr zurückgekommen von dieser Jagd. Die hübsche Frau hat dann weiterhin im Fex gelebt, allein gelebt, ist überzeugt gewesen, der kommt irgendwann zurück. Und als sie eine alte Frau war, also um 1960, 1970 rum, war plötzlich eine riesen Aufregung im Dorf in Fexgrasta. Man hat einen jungen Mann gefunden, am Fuss des Gletschers. Sie ist schauen und hat festgestellt, dass das ihr Verlobter war, der im Eis etwa 60 Jahre konserviert war und er ist dort gelegen, wie wenn er gestern gestorben wäre.
Nicolin Bezzola, danke, hat uns das erzählt, die Sage vom Fextal. Oder ist genau das? Und die Zeit, die da vergeht, die 60 Jahre ist ja eigentlich nichts, aber trotzdem für ein Menschenleben ist es ja extrem lang, Kurt Lussi. Also der Gletscher, der dann nachher, nach so langer Zeit, die Leiche wieder freigibt.
Ja, das ist in der Tat, das ist natürlich sehr lang, aber ich glaube, man muss die Funde von Leichen, die freigegeben werden vom Gletscher, das müssen wir schon ein bisschen von den reinen mythologischen Vorstellungen insofern trennen, weil eben, weil es um Jenseitsvorstellungen geht und dass eben die Vorstellungen auch an Orten ähnlich sind. Ich habe schon erwähnt, den Pilatus, ähnlich sind wie zum Beispiel dort, wo eben Gletscher vorhanden sind. Aber Gletscher, das ist das unwirtliche Gebiet. Das ist wieder der oberste Teil vom Pilatus, der sehr zerklüftet ist, wo man auch nicht mehr kann bewirtschaften kann, nicht mehr bei Alpen. Auch dort sind die ganz ähnliche Vorstellungen. Wenn die Jäger unterwegs sind, die sind vielleicht abgestürzt, man hat sie nicht mehr gefunden und später irgendwie durch einen Zufall sind sie dafür
gekommen. Aber der reale Unfall, wo man sicher auch schon vor 300-400 Jahren gewusst hat, dass man in einen Gletscher kann fallen und dann nachher ist man eingefroren. Der reale Teil, der nährt ja schon auch den Boden für Geschichten, dass der Gletscher Menschen verschlingt und irgendwann wieder freigeht. Da ist ja schon etwas sehr Gruseliges, Mystisches dahinter.
Ja, da kann man natürlich den Bogen jetzt zur Gegenwart schlagen. Jeder Tod, der unerwartet kommt, überraschend, Unfalltod, der wirkt unruhig. Die betreffende Seele, die findet die Ruhe nicht nach dem Volksglauben, muss wandeln. Da tut man das Kreuz stellen, Blumen stellen. Wenn man jetzt über die Landstrasse fährt, sieht man das auch. Gewisse Orte, wo Unfall passiert sind, sieht man nachher den kleinen Kreuz oder Licht, die gestellt sind, Blumen, die gestellt sind, eben um das Unruhige zu besänftigen. Weil der Tod jetzt im Gletscher innen oder Abstürzen in den Alpen, das hat es auch da gegeben, verdrückt werden von einem Fuhrwerk oder unter einem Flug oder was immer ist. Das ist einfach der unvorgesehene Jäh-Tod und man hat auch dann nachher gebetet, beim Fünfi-Betten, also das sind fünf Vater unser am Schluss, Barbara angerufen, sie will einen verschonen von einem Jäh- und unvorgesehenen Tod. Das ist die grösste Angst, die der Mensch hatte. Weil man die Ruhe nicht findet, man geht nicht in die Jenseits hinein, sondern man muss wandeln eine gewisse Zeit.
Was passiert mit solchen Sagen, wenn es keine Gletscher mehr gibt, wenn der Wohnort quasi von diesen Seelen, von den Geistern, die dort drin sind, wegschmilzt? Wir fragen einen Schriftsteller, der seinen Ökoroman und Krimi in der Zukunft platziert hat, in einer Zeit, wo eben die Gletscher am Wegschmelzen sind. Fabian, ist das gewesen? 2010 ist es.
späten Vormittag am Montag mit dem Treffpunkt Sagen, Brüche, Legenden. Das gehört zu uns Menschen vielleicht nicht mehr gerade so in die Jetztzeit, dafür aber vielleicht ein bisschen mehr in die Vergangenheit, eine Zeit, wo man noch nicht für jedes und alles eine Erklärung gehabt hat. Und gerade die Tage, wo wir jetzt alle erleben, so zwischen Weihnachten und Neujahr und bis zum Dreikönigstag, gerade die Tage sind nach alter Überlieferung als Rauhnacht oder Rauchnacht bekannt. Das ist eine Zeit zwischen dem alten und dem neuen Jahr, wo der Übergang zwischen der Geisterwelt und der realen Welt durchlässiger ist, nach alter Überlieferung, und Geister von den Toten unterwegs sind. Und die lebenden Menschen müssen sich gegen die bösen Geister schützen, die dann unterwegs sind. So ungefähr, vereinfacht gesagt, sind Brüche entstanden, das Lärm machen, Geiselklöpfen, Glockenläuten, Feuerwehr knallen, alles mit dem Ziel, die bösen Geister zu vertreiben, die eben in dieser Zeit, in dieser Rauhnacht speziell unterwegs sind. Und darum reden wir heute im Treffpunkt über Brüche und Sagen. Und jetzt bei uns ein Schriftsteller, der schon drei, man kann das sagen, Bergromane geschrieben hat, wo Sagen und Geistergeschichten drin vorkommen. Willkommen bei uns, Jürg Augsburger.
Urs Augsburger.
Aufgeschrieben habe ich es richtig gesagt, habe ich es falsch.
Das ist schon fast eine Sagenerscheinung, weil meiner Mutter passiert das ständig, dass sie mir Jürg sagt. Meiner Mutter.
Ist das wirklich wahr?
Das ist so. Und ihre Brüder hat Jürg geheissen, oder heisst Jürg, und das hat vielleicht etwas mit dem zu tun. Aber ich glaube, es wabert etwas.
Es könnte sein, weil aufgeschrieben haben wir es, drauf geschaut habe ich, und ich habe Jürg ganz schon durchgesagt.
Das ist nicht immer alles erklärlich. Vor allem das Unerwartete ist unerklärlich.
Schon verrückt, he? Was denken denn Sie selber für Geister und arme Seele jetzt außerhalb vom Roman, als Privatmann?
Ich glaube nichts. Ich glaube an nichts. Ich brauche das alles nur für meine Geschichten. Ich bin sehr rational. Nein, überhaupt nicht. Aber ich versuche selber einfach herauszufinden, wie viel davon das ich glaube. Und durchs Bücherschreiben finde ich dann immer wieder ein bisschen mehr raus. Aber ich könnte es nicht einmal... Je mehr dass ich darüber schreibe, desto mehr glaube ich daran. Vielleicht kann man es so sagen.
Sicher?
Mhm.
Irgendwie. Wegen der Begegnung von Menschen, weil sie selber sagen und sich nachschlägt, nachlässt.
Ja, warum? Oder man merkt plötzlich vielleicht, dass gar nicht so wichtig ist, ob man daran glaubt oder nicht. Wichtig ist einfach, dass die Geschichten gibt. Weil die Geschichten helfen ja einfach, die Unsicherheiten irgendwie zu bewältigen und das Unerklärliche halbwegs erklärlich machen. Und das macht man im besten einfach in dem, dass man Geschichten erklärt. Und darum finde ich es eben auch wichtig, dass das ist ein bisschen der Hintergedanke dieser ganzen Bergtrilogie, eigentlich die Bergliteratur wieder ein bisschen modernisieren und auch halt die Sagen zu modernisieren, weil die Zeiten wären ja sicher nicht sicherer. Das heisst, man braucht unbedingt solche Geschichten, auch in der Zukunft, solche Sagen. Und die gehen je länger, je mehr verloren, aber es wäre eigentlich wichtig, dass man die immer mehr weiterverzählt und halt auch modernisiert, dass man immer wieder die Jungen auch wieder irgendwie dafür kann begeistern.
Sind Ihnen die Tage, wo wir jetzt drin stecken, die Rauchnacht bekannt gewesen?
Nein, vorher habe ich auch nicht gekannt.
Noch nie etwas
gehört. Also so fern, weit hinten, habe ich gewusst, dass es nicht nur Rauhreif gibt und noch etwas anderes. Genau. Aber
im Schulsilvester auch mit dem Pfannendeckel unterwegs
sein? Nein, hat es bei uns nicht gegeben.
Aber Lärm gemacht in dieser Zeit?
Nicht. Ich bin Flachländer halt. Okay. Und irgendwie im tiefsten Aargau. Dort ist sowieso alles ein bisschen anders.
Bis dorthin können wir Sagen und Brüche nicht.
Nein.
Offenbar.
Traut sich nicht mal Geister her.
Da werden jetzt ganz viele aufhüllen, die dort leben in dieser Region. Aber es ist schon
ich bin immer noch dort.
Wir haben es herausgefunden, es sind schon vor allem auch Berggegenden, die quasi der Nährboden sind für solche Gedanken, für solche Sagen und Brüche. Wenn wir mal schnell in den dritten Roman von dieser Trilogie Wasser reinhören, ich darf Sie bitten, den allerersten Abschnitt uns mal vorzulesen.
Ruinen der Illusionen sind es. Agnes schenkt den rostigen Skeletten im unteren Plontal keinen zweiten Blick. Ganze Felder riesiger Saugtürme, gebaut zwischen 2020 und 2025, um das Kohlendioxid aus der Luft zu filtern. Jetzt lagert es in Felskammern tief im Boden. Die Extraktionsparks sind vor 20 Jahren eine Notfallübung gewesen. Keine schlechte Idee, nur wie so viele zu spät umgesetzt.
Also, es wird vieles klar, es wird vieles schon angedeutet. Zukunft ist es, Saugtürme, das CO2, das man im Boden verfrachtet, absaugt aus der Luft. Das ist, glaube ich, sogar
eine Idee, was heute... Ja, das überlegt man sich jetzt, ja, ob das eine Möglichkeit ist.
Ganz genau. Wie geht es nachher weiter?
Es geht jetzt so weiter, jetzt in Bezug jetzt auf Bergen, es ist natürlich so, dass es geht eigentlich um ein Resort, um ein Öko-Resort, das in der heutigen Zeit entstanden ist. Und also der Roman spielt heute und in Zukunft und ist eine Fortsetzung von den anderen zwei Büchern. Und dann ist einfach die Überlegung, was passiert sogar mit einem fortschrittlichen Öko-Resort in 40 Jahren, wenn im Berggebiet, wo alles anders ist, wo es kein Gletscher mehr gibt, das ist jetzt die Annahme, relativ eine Annahme, die fast jedes Jahr, jeden Monat realistischer wird, vor allem wenn man sieht, dass Kopenhagen nicht passiert ist, zum Beispiel. Also einfach die Ausgangslage, kein Gletscher mehr, heisse, trockene Sommer. Was, und darum das Buch jetzt wieder im Wallis angesiedelt, weil einerseits hat man die Grazug- und Sagengeschichten dort, auf der anderen Seite war das Wallis schon immer ein Kanton gewesen, wo ein grosses Wasserproblem hatte. Und wenn es Gletscherwasser nicht gegeben im Wallis, hätte dort nie irgendjemand gesiedelt. Darum hat man früher die Gletscherwasser oben runtergeführt in diesen hölzernen Wasserleitungen. Und hat so, genau, und hat so eine, je nach Region, und hat so nur können siedeln überhaupt dort. Und dann ist irgendwie wie die logische Annahme bei mir dann immer gewesen, das ist vor allem auch Thema schon im zweiten Roman Grazu gewesen, mit der Staudamm-Geschichte auch. Und dann habe ich immer gedacht, dort schon gedacht, und das fragt auch ein Bub, irgendwann stellt dann die Frage plötzlich, die entscheidende, was ist eigentlich, wenn wir keinen Gletscher mehr haben, was passiert mit den armen Seelen, wenn die gar keine Heimat mehr haben? Ist natürlich wieder umgesetzt, was passiert mit dem Wallis, wenn das Gletscherwasser nicht mehr da ist, wo es davon lebt eigentlich? Mhm. Wie kann man denn in dem Wallis überhaupt noch weiter existieren?
Es gibt zwei grosse Themen. Das eine ist die Realwelt und das andere ist die Sagenwelt, wo wir uns heute in dem Treffpunkt damit beschäftigen.
Wo aber immer direkt verbunden ist.
Ist immer direkt
verbunden. In meiner Interpretation jetzt, ja.
So, jetzt frage ich Sie, was passiert dann mit diesen Sagen? Wenn wir jetzt, oder wir schauen jetzt zurück bis zu den Germanen, zum Teil ein paar tausend Jahre schauen wir zurück. Jetzt könnten wir aber gegen Führer schauen. Was passiert dann? Eine Sage verändert sich ja immer, oder? Oder laufend ein bisschen. Vielleicht, wenn das tatsächlich passiert, Gletscher sind weg. Das sind auch die Sagen weg und die Geschichte weg?
Nein, die passen sich einfach an. Und das ist auch das, was ich dann versuche jetzt zu machen im Wasserwasser. Ist das so, dass man hat ja, es gibt ja das Bild von dem Grazug, von dem Zug von der armen Seele, der in die ewige Firnis geht, also ins ewige Eis geht, auf ewige Zeiten. Das sind so grüne Schleierzüge, eigentlich wie die wilde Jagd, nur ein bisschen weniger wild und laut, sondern ein bisschen spookier, also ein bisschen gespenstischer. Grüne Lichter, die über die Berge gerade ziehen, man sollte wegschauen, wenn man sie sieht. Darum weiss ja niemand genau, wie es wirklich aussieht, weil immer alle weggeschaut haben, so aus Vorsicht.
Auch gut.
Aber so grüne Schleier, die irgendwie den Grönen noch hochziehen. Und irgendwie habe ich dann wieder das aufgenommen und ich weiss bis heute auch nicht, wie ich dann drauf gekommen bin. Plötzlich hat sich das Bild vom Grazug hat sich verändert und der taucht wieder auf bei mir in 40 Jahren. Man hat aber keinen Gletscher mehr, aber das Gletscherwasser, ein Teil vom Gletscherwasser, findet man dann raus, hat sich in einem unterirdischen See gesammelt. Und in dem Moment, wo der unterirdische See quasi aufgemacht wird, wo der jemand entdeckt, entweichen eigentlich auch die armen Seelen, die sich dort irgendwie noch besammelt haben. Und in Form von einer Art wie Polarlicht kann man sich das vorstellen. Und wir stellen es in der Lesung genau so ein bisschen dar, weil wir so visuell das umsetzen. Der wird eigentlich, es wird wie noch entmaterialisiert, also es wird dann wie noch Licht, noch einfach, man hat wirklich Gletscher nicht mehr, man hat nur noch das Lichtphänomen. Und das ist dann die andere Frage, stimmt jetzt, fällt mir gerade auf, das habe ich auch dann nicht beantwortet, wo denn die Lichter her, also wo sie dann nachher herwandern,
ja,
das weiss ich also auch noch nicht. Das könnte man vielleicht dann die Hörer fragen. Sonst.
Fragen wir doch schnell den Kurt Lussi, auch ein Buchautor, der bei uns ist, wo das Buch Lärmen und Putzen, das sind Sagen und Brauchtum, die man in der Schweiz pflegt, wo man auch über die Rauhnächte drüber kann lesen. Ist das tatsächlich eine Möglichkeit, dass wenn Gletscher weg sind, dass man sich dann etwas Neues muss überlegen, irgendjemand, und dann sagt man, ab dann, die Seelen gehen jetzt dort her, wandern nicht mehr in den Gletscher, weil ja der weg ist, sondern vielleicht, ich weiss doch auch nicht, in einen unterirdischen See, ins Gestein rein, oder passieren genau so Sagen und Legenden?
Also ich sehe es eigentlich genau gleich wie der Urs Augsburger. Sagen sind ja eigentlich nichts anderes, weder das Unbekanntes, solange etwas unbekannt ist, ist es auch bedrohlich, nachdem dann ins Bild gefasst wird. Sobald man unbekannt bedrohlich ins Bild gefasst, ist es nicht mehr bedrohlich, weil man weiss, was es dann ist. Insofern sehe ich das gleich. Wird man dann irgendwie, wird sich auch die Sagen nachher wandeln. Da sind dann vielleicht die Seelen, sind irgendwie in einer Bergspitze oben oder irgendwie in einem speziellen Tal, wo nicht gerade übersiedelt ist. Also da kann ich mich absolut
oder in neuen Art von Stürmen, kann ich mir vorstellen. Irgendwie, also
weil man sagt ja, dass die stärker werden.
Ja, ich habe jetzt so Bilder drin im Buch von fast Sand-Sahara-Staubstürmen, wo dann bis in die Schweiz reinkommen. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, was passiert, wenn so eine Art wie ein Sandsturm plötzlich durch unsere Berge durchkommt, das gibt dann auch natürlich so Bilder, das gibt dann ganz neue wilde Jagden. Und wichtig ist vor allem, und darum glaube ich, würde das erst recht nicht irgendwie aussterben, weil es wird durch Klimaerwärmung noch viel mehr unerklärbare Situationen geben. Und zuallererst in den Bergen, darum ist das auch ein spannender Ort, um die Geschichten anzusiedeln. Weil es wird viel mehr unvorhergesehen, das sieht man jetzt schon beim Grindelwalder Gletschersee, wo plötzlich neu entsteht, eine völlig neue Gefahr ist. Und dort können die Einheimischen fast weniger, im Gegensatz zu allem anderen, fast weniger gut damit umgehen wie die Wissenschaftler. Die versuchen das rational zu erfassen und sagen, okay, wir bohren den Stollen und lassen dann das Wasser
ab. Beobachtet mit Videokamera. Genau.
Und die Einheimischen kennen aber nur, irgendwie, die wissen seit Jahrhunderten, da kommen die Lawinenzüge, da gibt es Karten dazu, da wissen, da passiert normalerweise das, da passiert bei grossem Niederschlag das. Und jetzt ist aber der Permafrost taut auf und die ganzen Situationen werden anders und auch für die Einheimischen nicht mehr lesbar. Und umso klarer wird es natürlich, dann ist wieder wie eine Situation, wo man viel weniger kann erklären kann, wie früher, wo die Wissenschaft noch nicht so weit ist. Und da braucht man wieder viel mehr Sagen.
Jetzt machen wir das, jetzt fragen wir mal unser Publikum. Wir fragen, was für Familientraditionen pflegen Sie, wenn es um so Mythen und Sagen geht. Gehen Sie die weiter? Sagen Sie, ja, ich habe einen Salat. Das ist Mumpitz, solches erzähle ich meinen Kindern, meinen Enkel sicher nicht. Macht ja nur Angst. Ich stoppe da die Tradition. Es nimmt das Wunder. Oder sind Sie eben jemand, wo uralte Geschichten, wo es um Geister und Sagen und arme Seelen geht, weiterverzählen, ihren Kind, ihren Enkel. So oder so, beide Meinungen sind uns willkommen. 0848 440 222 0848 440 222 Gehen Sie es weiter, Sagen und Brüche? Wenn ja, warum? Gehen Sie es nicht weiter? Auch wenn ja, warum? 0848 440 222
can't imagine it. I journeyed through this world without you, not loving everything about you. I searched my heart and soul, how could there ever be a greater love than ours? Can't imagine.
Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1. Jetzt mit einem kurzen Teil, wo wir wieder mit unseren Hörerinnen und Hörern im Kontakt sind. Wer gibt Mythen, wer gibt Sagen, wer gibt Legenden weiter an die Kinder, an die Enkel? Das haben wir wissen. Und jetzt hören wir als erstes vom Remo Gavin. Guten Morgen, Herr Gavin.
Guten Morgen.
Eine Geschichte aus dem Flachland, oder? Stimmt das?
Ja,
Geschichte
aus Zürich.
Weil vorher haben wir ja gesagt, Sagen, Mythen, Legenden sind in erster Linie in den Bergen angesiedelt, nicht so im Flachland, aber sie belehren uns eines Besseren. Bin gespannt.
Also das ist ja so, ich bin ja in einem Heim, Jugendheim aufgewachsen, an der Bellerifstrasse 42.
Mhm.
Und das war in dem Haus, gewesen, wo Steinfels gehört hat. Und dort war es ein Jugendheim von 1960 ungefähr, bis etwa in die Anfang 70er Jahre.
Mhm.
Und ich bin dort etwa so 13, 14 gsi. Und das war eine alte Villa gsi. Und in dieser Villa hat es also geistert, wirklich. Und zwar ist das so gewesen, ich bin mit drei Buben in einem Zimmer gewesen, wo so ein Balkon gehabt hat, eine grosse Terrasse. Und dann zur Nacht, als ich verwache, sehe ich plötzlich, wir haben so grosse Läden gehabt und die Läden sind zu gewesen. Sehe ich plötzlich eine grosse weisse Gestalt, wo zum Fenster reinkommt, obwohl der Laden zu ist. Und ab das Fenster war offen gewesen. Und dann, als ich dort das gesehen habe, hat es so geruscht. Und danach habe ich gefragt, wer ist da? Und danach ist die weisse Gestalt ist ganz langsam wieder ein bisschen hin und her gelaufen und ist nachher wieder durchs Fenster, durch den Laden durch verschwunden.
Ist es eine Gestalt wie ein richtiger Mensch oder durchsichtig oder so?
Ja, es war mehr so durchsichtig gewesen, eine weisse Gestalt. Mhm. Also ich habe eher gedacht, das könnte ein frauliches Wesen gewesen sein. Oder?
Also nicht jemand mit einem Lindtuch über dem Kopf?
Nein, es ist eine richtige Gestalt gewesen. Mhm. Eine richtige Gestalt. Mit einem weissen, langen Kleid.
Sind Sie nicht gestorben vor Angst?
Ich mag mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich bin schon irgendwie, habe schon irgendwie Angst gehabt, oder? Aber ich habe dann einfach gefragt, wer ist da? Und dann ist die Gestalt ist nachher wieder leicht retour und gegangen und ist verschwunden. Mhm.
Was glauben Sie heute, wer ist das gewesen? Wer könnte das gewesen sein? Warum ist die Gestalt so reingekommen?
Also, die ist einfach in das Zimmer reingekommen, oder? Und ich hab das gesehen. Und ich habe dann die anderen Buben, die dort waren, ob sie das nicht auch gesehen hätten. Und die haben alle nichts gesehen. Mhm.
So, und jetzt die entscheidende Frage, haben Sie die Geschichte weitergegeben?
Nein, das ist das erste Mal.
Wo Sie das jetzt erzählen?
Ja. Also, ich habe es höchstens an privaten Leuten schon erzählt, oder? Ja. Die ich kenne. Ja.
Was haben Sie für Reaktionen bis jetzt bekommen drauf, wenn Sie sie erzählt haben?
Ja, ich hatte meistens Leute, die eigentlich die Sachen schon auch annehmen, dass die passieren können.
Mhm. Sind nie ausgelacht worden?
Nein, nie.
Machen wir auch nicht, Herr Kavin. Wir sagen merci, dass Sie es erzählt haben und wünschen Ihnen eine gute Zeit.
Ja, gut, danke.
Ade. Auf Wiederhören. Herr Kavin, merci vielmals. Und jetzt bei uns in der Sendung Renate Betschart. Guten Morgen, Frau Betschart.
Guten Morgen, Herr
Kavin. Sie sind, Sherry ist mein Name, aber das macht nichts. Heute gibt es ein bisschen Namensverwechslung. Ja. Es spuckt ein bisschen bei uns, im Hirn mindestens. Mhm. Frau Betschart, Sie haben die Geschichte von Ihrer Mutter erzählt bekommen.
Jawohl.
Nämlich also, was für eine?
Sie hat in der Nacht zwischen Weihnacht und Neujahr nie Wäsche gewaschen, die über Nacht muss hängen. Vor allem keine Bettwäsche, weil dann eben die bösen Geister kommen und die Wäsche wieder verdrecken. Das ist aber auch schon von meiner Grossmutter so gewesen. Und wir sind jetzt nicht aus der Bergregion. Meine Grossmutter ist in Dresden aufgewachsen, meine Mutter in München. Und ja, ich habe das gehört, ich habe es ja, akzeptiert, sie hat das nie gemacht. Jetzt mit dem Alten respektiere ich das. Ich mache eigentlich das auch nicht gern.
Sie waschen in dieser Zeit auch nicht und hängen es auch nicht
auf? Ich wasche schon, aber ich lasse nicht über Nacht hängen, wenn es geht.
Haben Sie einen Tumbler?
Nein, aber es trocknet alles.
Weil dort geht es nicht rein, scheint's. Habe ich mir sagen lassen. Aber der Kurt Lussi, der ja auch ein Buch geschrieben hat, Lärmen und Putzen heisst es, mit anderen zwei Autoren über Mythen und Riten zwischen Rhein und Alpen, ist der Untertitel, hat Ihnen da, glaube ich, noch eine Erklärung dazu, Herr Lussi.
Ja,
gerne. Ja, Frau Betschart, was Sie da sagen, ist etwas ganz Spannendes, weil das ist ein sehr altes Relikt, eine alte Vorstellung. Man darf nicht waschen in diesen zwölf geheimnisvollen Nächten zwischen Weihnachten und Neujahr.
Ich habe schon immer gewusst, dass es so ist, aber meine Frau will mir es nicht glauben.
Da gibt es aber noch andere Tätigkeiten, die wieder sehr gut sind, zum Beispiel Flachspinnen in den zwölften.
Flachspinnen,
ja, wenn man die flachs verarbeitet, die Kleider, die man daraus macht, die haben dann noch eine magische Kraft, eine magische Schutzkraft wieder gegen Hexen. Aha. Also was Sie da sagen, das ist ein sehr, sehr ein altes Relikt, wo ich jetzt eigentlich überrascht bin, dass sich das so lange hätte können halten. Und ich finde das gut, dass Sie das vielleicht sogar jetzt weitergeben haben, uns und vielleicht dann auch Ihren Nachfahren oder Verwandten.
Ja. Ist das so, Frau Betschart? Kennen Sie es weiter?
Ja, ich sage das den Kind, ja, ob sie es respektieren oder nicht. Vielleicht jetzt noch nicht, sie sind noch jung, aber vielleicht später kommen sie wieder mal drauf, oder?
Gut.
Und erinnert sich
daran. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns das erzählt haben.
Danke auch ganz
schönen
herzlich.
Tag.
Schönen Tag. Gute Sendung
gewesen. Danke, merci. Adi, Frau Betschart. Es ist ja noch nicht zu Ende. Es geht ja noch ein Stück weiter. Und zwar haben wir Vreni Augustini bei uns jetzt in der Sendung. Guten Tag, Frau Augustini.
Guten Tag.
Was geben denn Sie weiter? Also Mythen, Sagen, Geistergeschichten?
Ich
ich gebe es eigentlich nicht weiter. Ich bin Kassierin vom Heimatverein Kandersteg und wir betreuen die jungen Burschen, die den Weihnachts- und Neujahrsbrauch ausführen am 25. Dezember und am 1. Jänner.
Was ist das für ein Brauch, ja?
Das heisst Belzmartigen. Das sind 9 Gestalten, die die Gefahren und Gespenster und wie Sturm, Lawine, Steinschlag, Wassernot, Hunger, Armut und Krieg aus den früheren Zeiten symbolisieren.
Einfach gerade gegen alles, kann man sagen.
Ja, zum Beispiel hat es einen, der heisst Kindlifresser. Der hat einen Tornister auf dem Rücken, symbolisiert Hungersnot und Krankheiten und hat ein Kind im Tornister.
Mhm.
Oder dann hat es einen, der Plätzli-Bub, der die Armut tut, symbolisieren, der ein Kleid hat aus lauter Lümpen.
Mhm.
Oder der Spielkartenmann, der über und über mit Jasskarten bedeckt ist und wo die Wirtshaushockerei und die Spielsucht symbolisieren und so weiter. So hat es im Ganzen 9 Gestalten. Mhm. Und die tun am Weihnachtstag, am 25. und am Neujahrstag tun die durchs Dorf und die Umgebung laufen, machen auch Lärme und machen ein paar Schabernack mit den Leuten und tun so die bösen Geister, alle die Gefahren und die Strubensachen
abwehren.
Jawohl.
Frau Augustini, du Urs Augsburger, der Romanautor, der Schriftsteller, der Trilogie Bergroman geschrieben hat, Wässer, Wasser, sein Neuestes, möchte Ihnen schnell etwas sagen oder ja. Uns allen, die zuhören.
Ja, mich doch, das ist jetzt typisch, also, die Figuren verkörpern ja die Ängste, die kommen dann vor einem neuen Jahr, vor einem Unbekannten. Und man versucht, die dann zu vertreiben, die Ängste, indem, dass man sie, quasi sichtbar macht. Also, die Spielsucht oder die Armut, all das, was man nicht will im nächsten Jahr. Vor dem hat man Angst und das tut man dann irgendwie fortjagen, nehme ich an. Schlussendlich
ja,
geht es um das,
so,
oder?
In der Geschichte von der Religionen im Oberland heisst es, man tut die Gefahren am besten vertreiben, indem dass man in der eigenen Gestalt entgegentreten.
Mhm. Es ist nichts anderes, glaube ich, zum Teil wie unsere guten Vorsätze, wo man in der Stadt fasst man dann gute Vorsätze, das mache ich das nächste Jahr nicht und das nicht und das nicht und beschwört das. Und bis am 2. Januar und dann ist gegessen und dann machen wir weiter wie vorher.
Frau Augustini, danke herzlich, dass Sie uns das erzählt haben und weitergegeben haben, indem dass wir jetzt fast 700'000 Leute weitergegeben haben, lebt ja das eh sowieso weiter eine gewisse Zeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Erholung, noch, wenn Sie ein bisschen frei haben und dann einen guten Rutsch.
Merci.
Danke Ihnen vielmals.
Adieu, Herr.
Merci vielmals. Was sagen uns Geister heute noch? Kann man darüber lachen? Ist es Folklore? Gehört sie Bücher? Gehört sie ins Kino? Wir haben unsere 3 Gäste, die wir bei uns haben, 2 Autoren und einen Filmemacher, die zu dem noch ganz kurz Stellung nehmen. Als letztes in diesem Treffpunkt über Mythen, Geister und Sagen.
Cause
10 vor 11 ist es der Treffpunkt, wo wir über Geister, Sagen, Mythen reden, weil wir jetzt gerade in der Zeit der Rauhnächte sind. Das sind die Tage zwischen Weihnachten, Dreikönigstag, wo wir Menschen nach alter germanischer Überlieferung mit den Geistern, und zwar den bösen und den guten, speziell zu tun haben, weil die eben unterwegs sind. Und sie sind drum unterwegs, weil es diesseits, also unsere reale Welt, mit dem Jenseits stärker als sonst verbunden ist. Wie eine offene Tür, könnte man sich vorstellen. Und das ist eine Vorstellung von den Germanen, kommt aus einer Zeit, wo man Naturphänomene nicht physikalisch, wissenschaftlich, sondern eben eher mystisch erklärt hat. Das Totenreich mit der armen Seele ist eine reale Vorstellung gewesen, und das hat sich eben in der Natur gezeigt, mit Stürmen zum Beispiel. Aus dieser Vorstellung sind dann ein Haufen Brüche entstanden, oder es gibt hunderte von Sagen und Gestalten, wo zum Beispiel der Franz Hohler zu dem Geisterlied animiert hat.
Schwarze Küier, eisige Fürst, Sinne, Tunschi, Streckeln und Durst. Wo seid ihr geblieben? Warum kommt ihr nicht mehr? Habt ihr Angst vor uns? Sind die Zeiten so schlimm? Wir könnten euch wieder brauchen, um das Leben zu verstehen. Raus aus den Löchern, ihr seid doch noch da. Friesenzug mit den 7000 Toten. Steht doch mal auf die Piste vom Flughafen Kloten. Und winkt allen Flugzeugen, bevor sie landen wollen. Die Anwohner wären, glaube ich, einverstanden. Köpfe aus der Mülle mit den Höllenqualen. Warum schlarpst du nicht durch eine Computerzentrale? Und schaust Programmierer aus deinem Halsstumpf ein bisschen an. Ich glaube, die fängt wieder mit Kopfrechnen an. Steinige Hans vom Leberenberg. Gang mal ins nächste Atomkraftwerk und hocke ein Weile auf einen Abstellschalter. Meide machen Augen, ich bin sicher, das gefällt dir. Schwarze Küier, eisige Würst, Sinne, Dunschi, Streckeln und Durst. Wo seid ihr geblieben, warum kommen wir nicht mehr? Habt ihr Angst vor uns, sind die Zeiten so schlimm? Wir könnten euch wieder brauchen, um das Leben zu verstehen. Raus aus den Löchern, ihr seid doch noch da. Raus aus den Löchern, ihr seid doch noch da.
Der Franz Hohler, was ist vorgekommen in Friesenzug mit 7000 Toten? Er zieht alte Figuren und Sagen aber auch ins Atomkraftwerk oder in Computerzentralen über. Was für eine Bedeutung haben die Figuren, die alten Figuren aus den Sagen denn heute noch? Was haben die uns zu sagen? Ich möchte eine kurze Schlussrunde noch machen mit unseren Gästen, die wir gehört haben. Zum Beispiel den Kurt Lussi fragen, Co-Autor vom Buch Lärmen und Putzen, wo es um Mythen und Sagen in unserer Schweiz geht. Was würden Sie sagen? Was kann man aus dem herausziehen? In der heutigen Zeit, 2009.
Also für die heutige Zeit kann man sicher herausziehen, dass solange der Mensch den Tod nicht in den Griff bekommt, will er nicht wissen, wie es jenseits ist. Es gibt zwar eine Sterbeforschung, eine Jenseitsforschung, aber man wird nie genau wissen, was ist nach dem Tod. Und der Mensch denkt, er wird das überlegen und versucht, das zu erklären. Und solange der Mensch das macht, werden immer solche Vorstellungen dann sein, denn das Jenseits, die jenseitige Welt, wo man nicht Bescheid darüber wissen, definitiv Bescheid, die jenseitige Welt ist eine unbekannte Welt, und die unbekannte Welt tut man nachher in eine Geschichte hineinfassen, um sie erklärbar zu machen.
Danke vielmals, Kurt Lussi. Dann würde mich wundern, was als Romanschriftsteller der Urs Augsburger zu dieser Frage hat. Was kann man daraus herausziehen heute aus diesen Mythen und Sagen?
Ja, man soll weiter Geschichten erzählen, immer mehr. Und je schwieriger Zeiten wären, eben, der Tod ist das eine, was unerklärbar ist. So wie die Entwicklung jetzt läuft, auch eben klimamässig, wird immer mehr unerklärbare Sachen geben. Und um die mit denen umzugehen und die fassbar zu machen, muss man sie in Geschichten verpacken, in Figuren verpacken, Geisterfiguren. Und so viele Geschichten wie möglich selber erzählen, selber weitergeben, lesen, Bücher lesen, kommt mir jetzt gerade eine Trilogie in den Sinn, wo das alles
genau
vorkommt. Nein, einfach so viel wie möglich die Tradition von Geschichten weiterverzählen.
Es vernebelt einem nicht den Geist fürs Reale, der da ist, für die wahren Probleme, die wir zu lösen haben.
Nein, ich denke, man könnte durch das sogar den Finger auf den wunden Punkt legen. Mhm. Wenn man anfängt, Geschichten darüber erzählen, dann fängt man es auch an glauben. Wenn man keine Geschichte darüber erzählt und einfach sagt, es gibt es nicht, zum Beispiel in einer Klimaerwärmung, dann kommt es innen, glaube ich, nicht so gut.
Danke, Urs Augsburger, für den Besuch bei uns. Auf drs1.ch kann man alle Bücher, wo die Schriftsteller, die bei uns sind, oder auch den Film von Edwin Behler, den wir jetzt auch noch hören, natürlich noch schnell speziell anschauen. Edwin Behler, Aller Seelen, heisst Ihr Dokumentarfilm. Genau. Was sagen Sie zu dieser Frage? Was kann man aus diesen Mythen und Sagen heute daraus herausziehen?
Ich denke, es ist noch gleich wie früher, dass man nicht frevelt, dass man nicht gegen die Natur frevelt, dass man Rücksicht nimmt auf die Natur, aber auch auf den Mitmensch, dass man nicht missgünstig ist, wenn jemand mehr hat als man selber, dass man auch probiert, mit Liebe auf andere zuzugehen und dass man betet im Sinn von an anderen Leuten und sich selber etwas Gutes wünscht. Und dass man auch ein bisschen darüber nachdenkt, ja, unsere Vorfahren, das ist nicht alles daneben gewesen, wie sie gelebt haben und wie sie gedacht haben.
Danke vielmals, auch Ihnen, Edwin Behler. Das sind drei Meinungen gewesen zu dieser Frage, was Sie die Heide mitmachen. Überlasse ich natürlich Ihnen. Vielleicht diskutieren Sie mal in einer Familienrunde tatsächlich über die Phänomen und über die Erscheinungen und wie von Geisterhand plötzlich noch ein anderer Gast bei mir im Studio. Nein, natürlich nicht. Simon Hulliger mit einem Anliegen, wo es um ein Treffen von der nächsten Woche
genau,
geht.
Genau, er hat heute von Geistern eben geredet, wo vorkommen und plötzlich auch wieder verschwinden. Wir reden nächste Woche von Menschen, die verschwinden. Also nicht grundsätzlich verschwinden, sondern einfach aus dem Rampenlicht rausgehen. Es gibt ja ganz viele Leute, die berühmt sind, bekannt sind, von vielen bewundert, geachtet, wo dann oftmals in ein normales Leben zurückkehren. Vielleicht, weil sie abgewählt werden in ihrem Amt, weil sie pensioniert werden oder weil sie sich einfach neu orientieren. Uns nimmt es nächsten Dienstag im Treffpunkt Wunder, was machen die Leute? Wie geht es ihnen? Wie sieht ihr Alltag aus? Vermissen sie die Zeit, die sie alle kennt haben?
Und was haben denn für Leute in eurer Sendung?
Ja, eben, da kommt ihr daheim, wenn jetzt gerade ins Spiel. Ihr könnt uns eure Wunschgäste mailen. Leute, die ihr schon lange nicht mehr von ihnen gehört habt und die ihr wollt wissen, was die eigentlich heute so machen. Sei es Altbundesräte wie Ruth Metzler, der Flavio Gotti, Sportler wie Martina Hingis oder Werner Günther, vielleicht der Jazzpapst, Göpp Feck oder Schauspielerin Lilo Pulver. Schickt uns doch ein Mail mit eurem Wunschgast an studio@drs1.ch. Wenn würde dich interessieren.
Der Colombin.
Der
würde mich wundern.
Dann schick ein Mail. Studio@drs1.ch.
Der rotzige Skifahrer aus dem Wallis. Also gut, schickt das Mail mit dem Wunschgaststudio@drs1.ch. Und das ist der Treffpunkt von heute. Danke, Simon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.